Literatur pur. Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Literatur pur auf Radio Westfalica. Ja, heute sind wie immer mit dabei Sabine, ja. Claudia und wie immer meine Wenigkeit Carola. Ja, und für alle Literaturfreunde haben wir heute eine schlechte Nachricht. Dies wird leider
unsere letzte Sendung sein.
Ja, aber die Trauer soll nicht lange vorhalten, denn heute haben wir eine Überraschung. Wir haben einen alten Bekannten dabei. Hans Brink wollte in unserer letzten Sendung doch gern noch einmal das Wort ergreifen.
Wie schön.
Ja, dann sind wir bei den Themen. Was haben wir denn heute so im Literaturrucksack gepackt? Ah, ich sehe, wir haben noch einen alten Bekannten. Hans wird nämlich das Buch Unschuldig von John Grisham besprechen. Das ist wahrlich ein alter Bekannter. Ja, dann haben wir noch eine rotzfreche Göre mit roten Haaren und bunten Strümpfen.
Ich glaube, die kennen alle.
Die wird dieses Jahr 60, 80.
80 sogar.
Ich mache sie noch jünger, als sie ist. Ja, und dann haben wir noch eine 102-Jährige, die sich an ihre Kindheit erinnert und sich gleichzeitig mit ihrer zornigen Enkelin herumschlagen muss.
Ja, ja.
Ja, und dann haben wir noch ein Buch, in dem geht es um die Menschheit, die einfach nicht mehr altert. Was für ein Gegensatz.
Ja, wir haben alle Themen aufgegriffen.
Wir haben alles dabei. Also Sie sehen, wir haben uns für unsere letzte Sendung richtig Mühe gegeben. Wir haben alles gegeben thematisch. Ja, dann wollen wir auch gleich starten mit Sabines und meinen Buchempfehlungen Teil 1. Meine erste Buchempfehlung ist ein Tipp für den nahenden Sommerurlaub. Sabine, du fährst ja bald in Urlaub, habe ich gehört.
Genau.
Ich habe die Top-Empfehlung und zwar Liz Moore, Der Gott des Waldes.
Da, ich fahre zwar an die See, aber trotzdem.
Ja, da ist es jetzt nicht unbedingt ein See, aber es ist ein Naturreservat. Und zwar ein elitäres Camp in den Adirondack Mountains in Neuengland. Das ist so, ja, Eltern, die so etwas auf sich halten, die schicken ihre Kinder im Sommer in dieses Camp, welches der steinreichen Familie Van Laar gehört. Hier sind so Kinder in verschiedenen Häusern untergebracht, die erleben Spiel, Spaß, Lagerfeuer, erste Liebe und so weiter. Und als Höhepunkt am Schluss ein mehrtägiges Überlebenstraining im Camp.
Dann wird's spannend.
Dann wird es spannend, genau, denn hier verschwindet eines Tages im Jahr 1975 Barbara Van Laar. Das ist die Tochter dieser reichen Familie. Mhm. Und das ist besonders tragisch, weil ihr Bruder vor 14 Jahren ebenfalls genau hier verschwunden ist und bis heute nicht wieder aufgetaucht ist. Ja, da fragt man sich natürlich, wiederholt sich die Geschichte der Familie?
Richtig.
Naja, ein Suchtrupp wird aufgestellt, Ermittlerin Judy hat alle Hände voll zu tun. Lügen, Ungereimtheiten sowie die verschwiegene Familie Van Laar tragen nicht unbedingt zur Aufklärung des Falls bei. Und welche Rolle spielt eigentlich der entflohene Serienmörder Jacob in diesem Fall? Du siehst schon, es ist einiges los. Diese Skrupellosigkeit, mit der falsche Verdächtigungen zurechtgelegt werden, Abhängigkeiten, die mit dem immensen Reichtum dieser Familie einhergingen, erschweren immer wieder die Ermittlungen. Das Buch besteht aus einem Mosaik aus Handlungen und Erinnerungen, die immer wieder in so verschiedene Zeitebenen spielen. Deswegen muss der Leser hier wirklich höllisch aufpassen. Und die verschiedenen Sichtweisen der Kinder, der Erzieher, der Aufseher und Familienmitglieder, die werden zusammen mit diesen verschiedenen Zeitebenen zu einer unglaublich spannenden Geschichte zusammengestrickt, die, also fand ich zumindest, ja so einen richtigen Sog entwickelt.
Mhm.
Also ja, ich kann nur sagen, was für ein Buch, gesellschaftskritisch, ein Thriller mit Tiefgang, klug konstruierten Figuren. Ich fand es einfach brillant, ich konnte es nicht aus der Hand legen. Es empfiehlt sich allerdings, deswegen Thema Sommerurlaub, das Buch an einem Stück zu lesen, weil man sonst aufgrund der vielen Figuren und der unterschiedlichen Zeitebenen einfach schnell
durcheinander kommt.
Genau,
klar.
Ich habe es in 3 Nächten durchgesuchtet. Perfekt.
Ja, super.
Liz Moore, Der Gott des Waldes, Beck Verlag, 26 Euro.
Ja, und eine meiner Lieblingsautorinnen ist die Norwegerin Maja Lunde. Ihr gelingt es, mich so zu berühren, dass ich mich ihren Geschichten wirklich nicht entziehen kann. Die Romane sind verstörend, sind fordernd zur Stellungnahme, sie greifen an. Man denkt immer, wie würde ich mich in dieser Situation verhalten? Welche Konsequenzen hätte das Geschehen denn auf mein Leben? Und ihr neuer Roman heißt jetzt Für immer. Es ist ein schreckliches Szenario, im Prinzip kann man sich fast nicht vorstellen, ein schrecklicheres. Von einem Moment auf den anderen bleibt die menschliche Welt einfach stehen. Nur die menschliche Welt. Alles andere geht keinen gewohnten Gang. Es gibt Jahreszeiten, Tag, Nacht, kommen, gehen. Die Pflanzen wachsen, gedeihen, vergehen, Tiere werden geboren, sterben. Nur der Mensch, der bleibt von einer Sekunde auf den anderen stehen. Er lebt, aber er bleibt stehen in dieser Situation, in der er gerade ist.
Aber das ist doch eigentlich der größte Wunsch der Menschheit, genau. Nicht mehr zu altern.
Ja, man könnte denken, das ist ja eigentlich ein Geschenk. Und man träumt davon ja manchmal, die Zeit anhalten zu können, aber so einfach ist es nicht, macht es uns natürlich Maja Lunde nicht. Sie nimmt uns hinein in das Leben am Beispiel von verschiedenen Personen, die wie dieses Stillstehen auf die Auswirkungen hat. Da ist einmal das Rentner-Ehepaar Otto und Margot, die gerade aus dem eigenen Haus in eine kleine Wohnung oben im Hochhaus gezogen sind. Margot ist das kein Problem, die will reisen und Leben mit ihren Freundinnen genießen. Aber Otto, der fühlt sich ohne seinen Garten total verloren. Und jetzt sitzt er da oben.
Und kommt da nicht wieder raus quasi, weil er altert ja nicht mehr.
Er hat seinen Garten, kann er ja nicht wieder haben.
Er kann nicht wieder zurück.
Nee, er kann nicht wieder zurück. Er lebt aber ohne seinen Garten und ist nur in dieser kleinen Wohnung. Die Fotografin Jenny, die hat gerade von ihrem Arzt die furchtbare Botschaft ihres baldigen Todes erhalten. Jetzt kann sie natürlich mit Mann und Kindern weiterleben.
Das sie kann aus den Vollen Seite. Schöpfen.
Ja. Dann gibt's noch die Krankenschwester Eva, die als Ausgleich zu ihrer sehr anstrengenden Arbeit mit Freunden beim Basejumping immer den Kick der Todesgefahr sucht.
Ja. Okay, das ist schräg.
Das ist schräg, aber man kann nicht mehr sterben. Da ist auch der Kick weg. Das junge Paar gibt's dann noch, Lisa und Jakob, und dessen erstes Kind ist nun in der 25. Schwangerschaftswoche stehen geblieben.
Wie stehen
Also geblieben? Es wächst nicht mehr, es passiert nichts mehr. Es lebt im Bauch der Mutter, aber es passiert nichts mehr.
Das ist gruselig.
Ja, und der werdende Vater zerbricht ihm an der Vorstellung, sein Kind nie sehen zu können. Und ja, das wird alles in ganz kurzen Kapiteln immer erzählt. Das ist ja ein dystopischer Roman. Sehr atmosphärisch sehr, sehr dicht, also fesselnd, sehr fesselnd. Feinfühlig geht sie auch wirklich auf das Leben, das veränderte Leben ihrer Protagonisten ein. Sie lässt Gänsehaut entstehen und es gibt keine Neugeborenen, es stirbt niemand, ich brauche keine Beerdigungsinstitute mehr, ich brauche keine Hebammen mehr und selbst Schwerverletzte können nicht sterben.
Ah, okay.
Mm. Denn schnell greifen dann eben Langeweile und Perspektivlosigkeit natürlich um sie. Ein ewiges Leben, ja, aber es ist ja eigentlich kein Leben
ja,
mehr.
Ja, unter welchen Voraussetzungen? Ja. Hat es denn, ohne es zu spoilern, aber hat es irgendeine Auflösung?
Ja, also das kann man natürlich nicht verraten, das Ende. Ich kann nur so weit sagen, also der Roman lässt uns nicht völlig niedergeschlagen zurück, sondern legt wirklich zum Nachdenken an. Da sieht man mal, welch ein hohes Gut doch das Leben hier und jetzt mit all seinen Hochs und Tiefs ist.
Das kannst du laut sagen, ja.
Maja Lunde für immer, BTB Verlag, 24 Euro.
Ja, ich habe noch mitgebracht Das Haus der Türen von Zwan Eng Tan. In diesem Buch geht es unter anderem um ja so gut betuchte britische Expats, die es sich in Malaysia in den Kolonien gut gehen lassen. Aber auch um die hochinteressante Verknüpfung der Geschichte Malaysias mit der Chinas, um die einzelnen Volksgruppen. Es geht um die Frauen, die ja eigentlich nur ein Anhängsel ihrer erfolgreichen Männer sind und die unterschiedlichen Machtverhältnisse zwischen den Einwohnern Malaysias und ihren Besatzern. Aber es geht auch um einen sehr erfolgreichen Schriftsteller.
Oh.
Denn die Ich-Erzählerin Leslie lernt 1921 auf der malayischen Insel Penang den britischen Autor William Somerset Maugham kennen.
Der kommt uns auch bekannt vor.
Genau. Das ist auch teilweise wirklich eine reale, eine reale Geschichte. Welcher sich bei ihr und ihrem Mann Robert einquartiert. Er reist zu damaliger Zeit wohlgemerkt mit seinem Liebhaber an, der aber natürlich offiziell sein Sekretär ist.
Ja.
Und Leslie und Morgan, die verstehen sich gut, die freunden sich so ein bisschen an und sie öffnet sich ihm und sie erzählt ihm, wie sie so zu der Frau wurde, die sie heute ist. Denn ja, der Schriftsteller Morgan, der hat eine gute Auffassungsgabe, der erkennt relativ schnell, dass das Ehepaar zwar liebevoll miteinander umgeht, aber eigentlich total distanziert, eigentlich gar keine Verbindung zueinander hat. Und Leslie beginnt sich dann immer mehr zu offenbaren. Es geht dann um Affären beider Eheleute. Es geht aber auch um die Unterstützung chinesischer Rebellen und das dramatische Schicksal von Leslies bester Freundin, die damals wegen Mordes vor Gericht stand. Ja, und Morgan, der wiederum genießt zu dieser Zeit zwar bereits weltweiten Ruhm, hat jedoch durch eine fatale Fehlinvestition mit erheblichen finanziellen Problemen zu kämpfen.
Oh. Ja, also eine spannende Melange aus allem Möglichen.
Ja, also genau. Wirklich, also das ist wirklich ganz, ganz...
Und auch geschichtlich interessant.
Ja, das ist geschichtlich wirklich sehr interessant, weil es in einer Ecke spielt, zu der ich jetzt noch nicht so die große Verbindung hatte. Und das ist wirklich ganz fein komponiert, so eine literarische Momentaufnahme und ein historisch-politisches Drama mit klugen Dialogen. Also fand ich sehr lesenswert. Twan Eng Khan, Das Haus der Türen, Dumont Verlag, 24 Euro. Ja, und jetzt kommt Claudia mit ihren Kinderbuchempfehlungen. So, Claudia, ich sehe hier schon auf dem Tisch zwei hervorragend aussehende Bilderbücher. Was hast du denn heute mitgebracht?
Ja, ich habe zum einen einen sehr erkenntnisreichen Satz, weil auch Muscheln wollen kuscheln.
Ja, selbstverständlich wollen Muscheln kuscheln. Was denn sonst?
Ja, Lisa Tjukodi Tengler hat das Buch Auch Muscheln wollen kuscheln geschrieben, illustriert. Das ist die kleine Muschel Magali. Die ist sehr traurig, weil niemand im Meer will mit ihr kuscheln. Alle haben Angst vor ihrer harten Schale. Und als die anderen Meerestiere merken, dass es Magali damit sehr schlecht geht, wollen sie natürlich helfen. Jedes Tier versucht so auf seine Weise, Magali zu kuscheln. Aber da wird nichts von.
Das funktioniert nicht.
Funktioniert einfach nicht, nee. Magali ist sehr traurig und als sie gerade am Aufgeben ist, da trifft sie den Krebs. Und auch der ist sehr traurig, weil mit dem will nämlich auch niemand kuscheln.
Verständlich.
Weil alle haben halt Angst vor seinen Scheren. Genau. Und die beiden finden dann tatsächlich einen Weg, miteinander zu kuscheln. Und ja, finden dann heraus, Muscheln und Krebs sind richtig gut im Kuscheln.
Zauberhaft.
Zauberhaft, traumhaft. Also wirklich ein schönes Bilderbuch, sehr liebevoll illustriert. Für kleine Menschen so ab 3 Jahre, würde ich sagen, in Reimform geschrieben. Und die Bilder sind so sehr gedeckte Buntstiftzeichnungen, also nicht aufdringlich, aber es passiert ganz viel.
Aber auch sehr aussagekräftig.
Genau, die Meerestiere, die haben alle sehr aussagekräftige Gesichter, also dass man direkt sehen kann, sind die jetzt fröhlich, sind die traurig, ganz toll gemacht. Ja, schöne Empfehlung zum Anschauen, zum Vorlesen auch und auch für Kinder auch so ein bisschen ins Gespräch kommen, wie das mit dem Kuscheln so funktioniert.
Ach, schön.
Fand ich richtig schön. Lisa Tjukodi Tengler, Auch Muscheln wollen kuscheln, ist erschienen bei Betz für 16 Euro.
So, dann sehe ich hier noch ein zweites Buch.
Ja, und zwar Uhuwe.
Wer?
Uhuwe.
Uhuwe?
Uhuwe. Christelle Sacquet hat geschrieben, Uhuwe liest vor. Jeden Abend, wenn die Sonne untergeht, versammeln sich die Tiere im Wald unter dem großen Baum und warten gespannt auf Uhuwe, den weisen Uhu. Der kommt aus seinem Baumloch heraus, wenn er ausgeschlafen ist, und liest den Tieren was vor. Ja, er setzt seine Brille auf, dann nimmt er sich zunächst die Post von den Tieren vor und liest die jedem vor. Und dann holt er aus seiner Baumbibliothek ein Buch und liest denen noch eine Gute-Nacht-Geschichte vor.
Ach, wie schön.
Ja, richtig schön. Die Tiere lieben seine Geschichten auch und Uhuwe ist froh, weil er als Kind mit seinen Eltern über einer Schule gewohnt hat und hat durch ein Loch in der Decke den Kindern beim Lernen zugeschaut. Und dadurch hat er das Lesen gelernt. Und das war so schön für ihn, dass er den anderen Tieren vorschlägt, auch das Lesen zu lernen. Die sind aber nicht so begeistert.
Die wollen lieber, dass Uhuwe weiter vorliest.
Genau, weil Uhuwe ist der beste Vorleser im ganzen Wald einfach. Aber dann wird Uhuwe krank.
Uhuwe
kriegt Husten, genau. Und er kann einfach nicht mehr vorlesen. Und da merken die Tiere dann, wie schade das ist, wenn keiner mehr vorlesen kann. Und wie schön es doch wäre, wenn jetzt ein anderes Tier vorlesen könnte.
So.
So, und jetzt kannst du raten, ob Uhuwe die anderen Tiere dazu bringt, selber lesen zu lernen.
Das will ich doch hoffen.
Verrate ich jetzt nicht.
Okay. Ich werde es mir gleich noch angucken.
Ja, Uhuwe liest vor, kommt mit sehr detailgetreuen Aquarellbildern her. Die sind fast wie Wimmelbilderbücher, aber nicht so unruhig.
Mhm.
Also man kann ganz viele Tiere auf jedem Bild entdecken, aber das Ganze sehr ruhig und in gedeckten Farben gehalten, weil Uhuwe schläft ja tagsüber und deswegen spielt die Geschichte meist nachts und nachts ist es dunkel im Wald, also sehr gedeckte Farben.
Ja.
Alles in Grün und Naturtönen gehalten. Ja, Uhuwe ist ein sehr hübscher, kleiner, weiser Uhu mit Brille und einer eigenen Bibliothek. Und man sieht halt, als er krank wird, da halten die Waldbewohner einfach zusammen, weil sie helfen wollen. Und jeder bringt irgendeine Medizin für Uhuwe vorbei.
Wie schön.
Also einer bringt, hat aus Federn ein Schälchen geklöppelt und gibt ihm das. Und jemand bringt Tee und
ne? Hustenbonbons, ja.
So in der Art, genau. Mhm. Jedes Tier halt so, was es selber kann. Ja, ist einfach eine tolle Geschichte zum Vorlesen, übers Vorlesen. Und eigentlich auch die Freude darüber, selber lesen zu lernen. Und
ja, eine schöne Botschaft für
vielleicht
die
Kinder. Vielleicht animiert es das eine oder andere Kind. Ich fand das Buch sehr schön. Uhuwe liest vor, ist erschienen bei Bohem und kostet 18 Euro.
So, weiter geht's mit Teil 2 unserer Buchempfehlung und Hans hat heute, wie ich schon am Anfang sagte, einen alten Bekannten mitgebracht und zwar den John Grisham.
Ja, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Es ist, als wenn man nach Hause kommt. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des guten Buches. Ich möchte euch heute Abend den Erfolgsautor John Grisham vorstellen. John Grisham ist gerade 70 geworden, war als Anwalt tätig und lebt mit seiner Frau in Oxford, Mississippi. Er schreibt seit fast 40 Jahren Justiz-Thriller und Kriminalromane. Die Gesamtauflage beträgt inzwischen schon fast 275 Millionen Exemplare. Er wurde auch in 42 Sprachen übersetzt. Sein erstes Buch war 1988 Die Jury, sehr bekannt. Der meistverkaufte Roman nach 1991 war Die Firma. Wir kennen es, verfilmt mit Tom Cruise. Ja, John Grisham hat seit 1989 jedes Jahr ein Buch geschrieben. Alle wurden Erfolge. Der neueste Roman, Die Legende, ist bereits Anfang 2025 erschienen und auch auf dem Weg zum Bestseller. Übrigens, in Deutschland wurden alle seine Werke auch als Hörbuch eingesprochen. Seit nunmehr 35 Jahren immer mit demselben Sprecher, mit Charles Brower. Ende 2024 bricht John Grisham nun mit seiner bisherigen Tradition, einen Fall pro Buch zu erzählen. Nach so vielen Erfolgstiteln will er mal was ganz anderes machen. In seinem neuen Buch möchte er intensiv auf die Schicksale unschuldig verurteilter amerikanischer Menschen aufmerksam machen. Einen kompetenten Mitstreiter findet er in Jim McCloskey, dem Gründer einer Non-Profit-Organisation, die sich für zu Unrecht Verurteilte in den USA einsetzt, eine sehr bekannte Organisation dort. Die Idee für ein gemeinsames Buch ist gefunden, und zwar über unschuldige Menschen, die in die Mühlen der Justiz geraten sind. Das Buch entsteht, der Titel Unschuldig. Jeder der beiden Autoren beschreibt dabei jeweils 5 wahre Justizfälle in der amerikanischen Justiz. Über Menschen innerhalb dieses Systems. Nicht korrekte Richter, nicht ehrliche Polizisten, praktizierter Rassismus, problematische Gutachter. Menschen innerhalb der Justiz, die sich das Recht auf ihre Weise zurechtbiegen und für ihre Zwecke nutzen. John Grisham schreibt dabei wie gewohnt spannend. Jim McCloskey schreibt mitfühlend und berührend. Da ist der Fall eines Vaters dreier Kinder, die bei einem Brand im Haus der Familie ums Leben kommen. Der Vater, der bei dem Brand anwesend ist, konnte die Kinder nicht retten. Die Ermittlungsbehörden nehmen Brandstiftung des Vaters an, um die Kinder zu töten. Der Vater wird, nach einem quälenden Prozess, zum Tode verurteilt und sitzt 12 Jahre unschuldig in der Todeszelle. Wie die Geschichte ausgeht, möge bitte jeder selber lesen. Das Lesen dieser Geschichten, dieser menschlichen Schicksale, ist beklemmend. Es ist keine leichte Kost. Lesepausen sind da sicher hilfreich. Aber trotzdem ist es ein Leseerlebnis der besonderen Art. Einfach spannend. Man möchte gar nicht aufhören zu lesen. Ich habe mich nach dem Lesen bestätigt gefühlt. John Grisham ist mein Lieblingsschriftsteller. Ich mag dieses Genre und freue mich jedes Jahr auf den neuen Roman. Heute Abend ging es um Unschuldig, Heine Verlag, 24 Euro. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Hans. Das klang wirklich sehr spannend und sehr, sehr eindringlich. Also ich hätte wirklich Lust, mal wieder ein Grisham zu lesen, muss ich sagen.
Es lohnt sich.
Ja, ich habe jetzt in der letzten Sendung noch einmal mein Lieblingsbuch aller Zeiten mitgebracht, also mein Herzensbuch. Und zwar ist das Alles ist erleuchtet von Jonathan Safran Foer. Ist im Original, glaube ich, so 2002 erschienen. Jonathan, ein US-Amerikaner jüdischer Herkunft, es ist also quasi der Autor selbst, der reist in die Ukraine, um dort nach einer Frau namens Augustine zu suchen. Der Frau nämlich, die seinem Großvater damals vor den Nazis versteckt hielt und ihm damit ja das Leben gerettet hat. Dieses Buch besteht aus 3 Teilen. Im ersten Teil begibt sich Jonathan auf eben diese Odyssee zusammen mit dem jungen Ukrainer Alex, der ihn also als Dolmetscher begleiten soll. Dieser, ja, der strotzt geradezu vor Selbstüberschätzung, was immer wieder für sehr lustige Situationen sorgt. Und er spricht außerdem ein hinreißend verqueres Englisch, was dank Übersetzer Dirk van Gusteren auch in der deutschen Übersetzung hervorragend funktioniert. Ja, dabei sind dann außerdem noch Alex leicht melancholisch veranlagter, angeblich blinder Großvater, der, man beachte, als Fahrer engagiert wird. Und Sammy Davis Jr. Jr. Wer mag das sein? Es ist Alex Hund, der leider unter ständigen Blähungen leidet, aber natürlich als Blindenhund mit von der Partie sein muss, ja, obwohl Jonathan leider Angst vor Hunden hat. Also, ihr seht, beste Voraussetzungen für die Reise. Ja, der 2. Handlungsstrang ist dann ganz anders. Er erzählt dann so die fiktive Geschichte des jüdischen Städtels Trachimbrod, welcher, denke ich mal, der Ursprung der Familie des Autors ist. Diese, ja, schon fast märchenhaft erzählte Geschichte bietet unheimlich viele amüsante, herzliche und ergreifende Episoden und präsentiert seine skurrilen Bewohner und ihre urjüdischen Schrullen so dramatisch und so liebevoll, dass der Leser hier über ein paar Längen hinweg sieht. Im 3. Handlungsstrang geht es noch um den Briefwechsel zwischen Jonathan und Alex. Da kann ich jetzt aber gar nicht weiter drauf eingehen. Aber wie der Autor diese 3 Stränge zusammenführt, ist für mich ein ganz großes Kunstwerk, erschöpft aus einem unglaublichen Repertoire. Briefe, Dialoge, unterdrückte Aussagen, verlorene und wiedergefundene Dokumente und besonders durch seine feine Ironie und seine außerordentlich gelungenen Auseinandersetzung mit dem Judentum ist dies für mich immer noch ein Meisterwerk. Ich kann es nicht anders nennen.
Super.
Ganz tolles Buch. Jonathan Safran Foer, Alles ist erleuchtet. Fischer Verlag, 13 Euro. Ja, und gleich geht es weiter mit Sabine und mir und dem literarischen Duo.
Musik.
Ja, für unser literarisches Duo haben Sabine und ich uns Flusslinien von Katharina Hagener ausgesucht.
Ja.
Da geht es, ganz kurz zusammengefasst, um drei ganz unterschiedliche Menschen, die in Hamburg an der Elbe leben und alle drei ganz verschiedene Schicksale erlebt haben und am Ende aber alle zusammenfinden.
Das ist sehr knapp formuliert,
das
aber
ist
wunderbar,
knapp.
Der Einstieg. Ja, da ist ja zuerst mal die Margrit. Die ist ja die Hauptpersonin.
Ja.
Ja, die ist ja ein bisschen älter.
102.
Ist Stimmbildnerin, lebt im Seniorenheim, da Seniorenresidenz da,
genau.
Direkt an der Elbe. Also,
sie ist ein bisschen elitärer, scheint das zu sein.
Ja, genau. Ne? Wir sind heute bei den besseren Bestellten.
Ich merke das auch gerade.
Ja, eigentlich ist ja das, was ihre Zukunft wäre, so, sie ist nicht mehr allzu lange, denkt man.
Ja, sie hat auch keine Angst vorm Sterben,
Merkt
man. Ihr so und so ein paar kleine Kinkerlitzke, die machen ihr
gut,
zu schaffen.
Ja, gut, sie hört nicht und so gut und das
ist... Aber sie kommt eigentlich so mit ihrem Alter ganz gut klar. Ich finde die auch sehr altersweise, finde ich.
Ja, und unkonventionell ist sie ja auch.
Total. Also für ihr Alter sehr aufgeschlossen, aber auch sehr abgeklärt, finde ich.
Ja, das ist sie auf alle Fälle. Und sie lässt sich ja jeden Tag von ihrem Chauffeur in den Römischen Garten in Hamburg an der Elbe chauffieren. Da setzt sie sich da hin und da fangen dann ihre Erinnerungen, hängt sie ihren Erinnerungen nach an ihre Kindheit, an Krieg, an ihre Liebhaber im Grunde auch.
Ja.
Ihre Mutter und so
weiter.
Sie
hat ja einiges erlebt, auf jeden Fall in ihrem Alter.
Ja, aber dann gibt es noch jemanden, der ist das Ganze sehr viel jünger.
Der ist sehr viel jünger. Und zwar ist das Luzi. Das ist die Enkelin von Margret. Die ist, wie alt ist die, 18?
Ja, also sie hat gerade ihr Abi hingeschmissen.
Also 18.
18, 19. Ja. Sie war noch ein Jahr lang in Amerika, vielleicht 19.
In Australien.
Australien, Quatsch. Ja, in Australien hat...
Ja, und die muss sich ja eigentlich von so einem, ich will es nicht weiter benennen, aber einem traumatischen Erlebnis erholen.
Richtig, das ist,
so
hat ja auch damit mit ihrem Hinschmeißen des Abis, spielt alles so mit rein.
Hat alles damit zu tun, genau. Und die, wie wirkt die auf dich? Ich finde die so ein bisschen, so zornig, so unnahbar.
Ja, und verschlossen.
Sehr
verschlossen. Und also es ist wirklich schwer, sich mit ihr zu, mit ihrer Mutter kommt es ja gar nicht mehr klar. Also
ihre neue Familie, ihr Vater ist ja in Australien.
Hat
zwei kleine Kinder nochmal bekommen und da findet sie auch nicht mehr so richtig den Anschluss. Und eigentlich ist ja Margret, ihre Großmutter, die einzige Bezugsperson, oder?
Ja, also die einzige, die es schafft, überhaupt ein bisschen an sie ranzukommen.
Genau,
sagen
der
mal
erzählt
so.
Sie auch nicht viel.
Nee.
Aber zumindest ab und zu mal so kleine Häppchen kann sie aus ihr rauslocken.
Ja, und sie hat natürlich schon Pläne für die Zukunft, auch wenn sie jetzt kein Abi gemacht hat. Sie beginnt ja mit dem Tätowieren.
Genau, sie hat am Anfang gezeichnet und nutzt jetzt diese Zeichnungen, um, sie will Tätowiererin werden.
Ja, und tätowiert auch ihre Großmutter.
Tätowiert auch ihre Großmutter, was erstmal vielleicht ein bisschen schräg klingt, was aber durchaus, wenn man länger drüber nachdenkt,
weil sie hat eine große Geschichte und hinter so Tätowierungen stehen ja eigentlich auch immer Geschichten.
Ganz genau.
Und sie hat ja ihr Leben, ihre Lebenslinien, da kommen wir auch wieder auf die Flusslinien, die Lebenslinien hin.
Ganz genau. Ja, dann müssen wir aber erst noch
den Arthur.
Genau, wir müssen erst noch auf den Arthur kommen. Das ist nämlich der dritte Protagonist, der auch eine große Rolle spielt. Das ist nämlich der junge Mann, der ist so Mitte 20, der die Margret immer
in den römischen Garten.
Genau, der arbeitet bei dieser Seniorenresidenz, der fährt auch andere alte Leute zur Dialyse. Der macht eigentlich so, kümmert sich um alles Mögliche. Der sucht in der Freizeit auch sucht er den Strand mit so einem Detektor nach Metall.
Ja, so Metall nach Metall.
So leicht nerdig scheint er
auch
ein bisschen zu sein.
Genau, außerdem erfindet er Sprachen und zwar für Computerspiele.
Genau.
Das fand ich ganz spannend.
Das ist ein ganz spannender Handlungsstrang, fand ich auch. Außerdem ist er noch Mitglied beim NABU und kämpft für gefährdete Arten. Der sammelt dann ja auch so diese gefährdeten Kröten zum Beispiel. Da engagiert er sich viel. Der hat allerdings auch ein traumatisches
Erlebnis. Das hängt mit seinem Zwillingsbruder zusammen. Und ich denke, er fühlt sich bis gewisse Formen auch schuldig ein bisschen.
Ja.
Oder ist jedenfalls immer hin und her, hätte ich was anders machen sollen, das kennt man ja.
Das erfährt man erst ganz zum Schluss, was da passiert ist. Aber man merkt das ganze Buch über, dass ihn was belastet, dass ihn so eine Schuld
einfach
hat. Ja,
genau.
Ja, dann haben wir noch...
eine fiktive Person so im Hintergrund ist ja die Else Hoffer. Die hat die Autorin, das ist ja eine real existierende Frau, die hat die Autorin mit reingenommen.
Genau. Und die ist ja die, ja, was ist die Betreiberin von diesem römischen Garten?
Also, nein, es war so, der römische Garten.
Du bist ja in dem Garten Hamburg gewesen, das dürfen
war,
wir
das, genau, das ich dürfen war ja, ja gerade einmal. Am Wochenende in dem römischen Garten, habe mich auf die Bank gesetzt, wo sie immer saß und habe das sehr genossen da. Und da ist auch dann dieser Teich mit den Seerosen und, also es war wirklich sehr, sehr schön. Und dass dieser Garten gehörte der Bankiersfamilie Warburg.
Und mit dieser Familie machen wir nach einer Pause weiter. Bis gleich. Ja, weiter geht's mit Teil 2 vom literarischen Duo Katharina Hagener plus Linien. Ja, du hattest ja vorhin schon die Familie Warburg angesprochen.
Also an sich ist dieser Garten eine Anlage aus dem 19. Jahrhundert. Dann hat ihn die Familie Warburg gekauft im Prinzip und die Ausgestaltung des Gartens hat dann diese Else Hoffer gemacht, eine Gärtnerin. Die hat zum Beispiel einen Rosengarten, einen ganz tollen, angelegt und so weiter. Und Katharina Hagener hat diese mit eingebaut, diese echte Figur in ihren fiktiven Roman, weil sie diesen römischen Garten, das ist so ein Kleinod in Hamburg, das möchte sie auch eigentlich bewahren und noch mal ein bisschen darauf hinweisen, was das für ein tolles ist. Und sie hat das dann eben, die Else Hoffer war Jüdin, war dann von 1913 bis 1939 da in Hamburg und hat sich um diesen Garten gekümmert und dann musste sie ja raus aus Nazi-Deutschland.
Ja, und was hat die jetzt mit unserer Geschichte zu tun?
Ja, das hat sie jetzt fiktiv eingebaut und zwar hat die Mutter von Margret, das war die Geliebte der Else Hoffer.
Ah,
also
okay.
Sie hat recherchiert, Katharina Hagener, dass es eine Frau gab, mit der Else Hoffer zusammengelebt hat, also in einem Haus gewohnt hat. Es ist das ganze Lesbische, das hat sie auf jeden Fall fiktiv jetzt und auch diese Figur da geschaffen. Man weiß bloß, dass es eine Lehrerin war.
Ja, viel mehr wusste man nicht. Und dann hat sie das Ganze so ein bisschen drumherum gestrickt. Fand ich aber ganz geschickt, ehrlich
das war
gesagt.
Sehr
auch da nochmal drauf aufmerksam zu machen.
Und in dieser Zeit...
Ja, in dieser Zeit passierte natürlich auch noch einiges. Die Margret hatte ja zum Beispiel auch eine jüdische Gesangslehrerin. Das
Richtig,
war ja quasi auch eine Bezugsperson, die sie auch sehr verehrt hat. Und die verschwand dann auch von einem Tag zum anderen. Und die Mutter von Margret, also quasi die Geliebte von der Else Hoffer, ja, die kam bei dem Bombenhagel in Hamburg ums Leben. Also da merkt man schon, dass die Margret schon einiges mitgemacht hat.
So als Fazit, welche Themen?
Ja, ich würde gerne einmal nochmal auf den Titel eingehen, dieses Flusslinien.
Ja.
Weil dieser Fluss, ich habe mich ja gefragt, warum Flusslinien? Aber ich fand das ganz schlüssig, weil dieser Fluss, dieser schwerfällige, stetig fließende Fluss, der trägt ja die Lebenslinien quasi der Protagonisten in sich und erzählt diese. Das fand ich sehr schön.
Ja, ist sozusagen Kulisse und Symbol für die ganze Geschichte. Und symbolhaft halt, diese Linien finden sich dann eben wieder im Prinzip in diesen Tätowierungen auch.
Ganz genau, ganz genau. Und diese Tätowierung, die steht ja auch, finde ich, für mich, für den Wunsch, gerade alter Menschen, ihr gelebtes Leben sichtbar zu machen. Weil das Leben wird ja in den Körper eingeschrieben und festgehalten. Und die Luzi tätowiert ja...
Dann auch noch andere Personen aus dem Seniorenresidenz da.
Genau.
Da finden sich ja weitere und jeder hat so seine Geschichte, die dann auch so nebenbei nochmal so ein bisschen erzählt wird.
Genau. Da gibt es ja den Georg, der hat eine Maulwurfsgeschichte mitgemacht. Die fand ich ein bisschen putzig.
Ja.
Der lässt sich dann einen Maulwurf tätowieren.
Richtig. Und was interessant ist, sie hat in dem Buch ja eigentlich nur einmal die ganz Alten im Grunde. Und die ganz jung reingepackt. Auch Arthur ist ja jung.
Der ist jung, der gehört ja noch zu der jüngeren Generation. Aber jetzt diese mittelalte Generation,
das ist ganz
der Frieda, der Vater von Luzi oder die Brisco, die Mutter, die spielen eigentlich gar keine Rolle.
Nö.
Also sie wollte ganz bewusst diese beiden Generationen miteinander in Verbindung bringen, was ich eigentlich auch ganz spannend fand.
Dann fand ich, sie schreibt ja sehr, sehr elegant und dann mit... Hat eine tolle Sprache einfach.
Fand ich ganz so. Also ich fand auch schön einen Ausspruch, den sie der Margret in den Mund gelegt hat. Die Margret sagt nämlich, Ist nicht meine Meinung, aber die Marit sagt, alt sein ist oft wie Kind sein, bloß ohne dabei noch irgendwen zu entzücken.
Ich glaube, netter kann man gar nicht enden.
So ist es. Ja, das war Katharina Hagenaar, Flusslinien, erschienen, weiß ich gerade nicht. Müssen Sie selber recherchieren. Es geht jetzt weiter auf jeden Fall mit Claudia und ja, einer 80-jährigen Göre. So, jetzt haben wir hier Claudia, auch mit einer alten Bekannten.
Ja, und mitten im Thomas Mannja möchte ich jetzt heute nochmal von einem anderen literarischen Phänomen sprechen, mit dem wir alle mehr oder weniger Berührungspunkte haben, weil egal wen man fragt, jeder kennt sie und mag sie, die einen mehr, die anderen weniger. Ich spreche von einem kleinen Mädchen, das den deutschen Büchermarkt schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erobert hat und das bis heute zu den Bestsellern gehört. Ein kleines, rothaariges Waisenmädchen mit Zöpfen und zwei verschiedenen farbigen Strümpfen. Ich spreche natürlich von Pippi Langstrumpf.
Selbstverständlich.
Pippi Lotta, Victualia, Rolgadia, Pfefferminz, Ephraims Tochter Langstrumpf, wie sie mit ganzen Namen heißt. Und Pippi Langstrumpf wird in diesem Jahr 80 Jahre alt.
Man glaubt es nicht. Sieht immer noch jung aus. Toll.
So, hat sich gut gehalten. Aber was macht Pippi aus? Und was fasziniert kleine Menschen seit Jahrzehnten an diesem Kind? Ich denke, es ist das Unkonventionelle, das Freche, das Individuelle. Pippi ist einfach anders als alle Kinderbuchheldinnen, die wir sonst kennen. Und daneben ist sie herzlich, sie steht für ihre Freunde ein und sie glaubt an das Gute im Menschen. Und daneben ist es natürlich die Sprache. Und die kommt natürlich von Astrid Lindgren. Die Autorin gehört zu Schweden wie Abba und Königin Silvia, ist in ihrem Heimatland eine Heldin und wurde dort zur Autorin des Jahrhunderts gekürt. Dabei war die Geschichte von Pippi eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Astrid Lindgren erzählte sie zuerst ihrer kranken Tochter Karin. Und die war so begeistert, dass Lindgren die Geschichte aufschrieb und ihrer Tochter am 21. Mai 1944 zum Geburtstag schenkte. Der Geburtstag von Pippi Langstrumpf. Damit ist sie in diesem Jahr 80 Jahre alt. Und da die Geschichte auch bei der Verwandtschaft so gut ankam, bot Lindgren das Buch dem renommierten schwedischen Verlag Bonniers an. Und er lehnte ab. Aber sie ließ sich nicht ermutigen und fand in dem kleinen schwedischen Verlag Raben und Jörgren einen Abnehmer. Der Rest ist, glaube ich, Geschichte. In Deutschland erschien Pippi Langstrumpf das erste Mal 1949 bei Oettinger. Damals noch ein kleiner Verlag in einer alten Lagerhalle in Hamburg. Und auch Oettinger war erst nicht so wirklich begeistert von dem kleinen Mädchen, das doch so anders war, als es Kinder zu der Zeit zu sein hatten.
Ich wollte gerade sagen, das passte nicht so in
das
die Zeit.
Das passte, die war laut, die war schräg und Mädchen hatten zu der Zeit einfach nicht so zu sein.
Mädchen hatten so zu sein wie Annika.
Ja. Inzwischen ist die Geschichte in 80 Sprachen übersetzt. Überall auf der Welt kennen die Kinder Pippi Langstrumpf, ihre Freunde Annika und Tommy, den kleinen Onkel und natürlich Herr Nilsson, den Affen. Neben den Büchern sind auch die Verfilmungen mit Inga Nielsen legendär. Sie hat Pippi Langstrumpf das Gesicht gegeben und wird auch heute noch mit ihr identifiziert. Inga Nielsen wurde von Astrid Lindgren persönlich ausgewählt. Lindgren hat auch selbst die Drehbücher geschrieben und die Filmaufnahmen begleitet. Und ich glaube, deswegen sind die Filme einfach so nah an den Büchern dran. Und auch die anderen Verfilmungen der Lindgren-Werke, also Kinder von Bullerbü, Kalle Blomqvist und die Seidkrokan-Reihe, in denen ist Astrid Lindgren halt auch für die Drehbücher verantwortlich. Damit wollte sie erreichen, dass die Filme nah an ihren Werken und in ihrem Sinne kindgerecht bleiben. Es gab tatsächlich eine frühere Pippi-Langstrumpf-Verfilmung. Da hat der damalige Regieführende ein Liebespaar eingebaut und Astrid Lindgren fand das so schrecklich, das ging gar nicht.
Da hat sie sich durchgesetzt und wollte bei den anderen Verfilmungen dann
genau
mitsprechen.
Deswegen hat sie gesagt, entweder nach meinen Statuten oder gar nicht. Ja, vieles ist auch aus den Pippi-Langstrumpf-Büchern einfach im Sprachgebrauch hängen geblieben. Viele Wörter oder Worterfindungen, muss man ja mal sagen, muss man nur mal erwähnen und dann weiß jeder, was gemeint ist. Wenn ich sage Plutimikation oder den Spunk, dann weiß jeder, wo das herkommt. Aber in Pippi liegt auch eine ganze Menge Weisheit. Eines meiner Lieblingszitate ist, faul sein ist wunderschön. Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen.
Ja, das ist in heutigen Zeiten ein ganz toller Satz.
Das ist ein ganz toller Satz und sie wollte damit erreichen, dass die Kinder einfach mal innehalten und in dieser Ruhe ihre Kreativität wiederfinden. Das war ihre Intention hinter diesem Satz. Ja, Pippi Langstrumpf war die Heldin meiner Kindheit. Ich habe die Bücher geliebt, gelesen, bis sie auseinandergefallen sind und habe mit ihr lesen gelernt und sie hat wahrscheinlich auch meine Lust am Lesen geweckt. Ich habe meinen Kindern Pippi Langstrumpf vorgelesen und ich hoffe, ich darf auch meinen Enkelkindern Pippi Langstrumpf vorlesen. Die sieht sehr gut aus.
Das will ich doch hoffen.
Ja, mein Dankeschön geht an die großartige Astrid Lindgren für ihre tollen Bücher. Und wie man auf Schwedisch sagt, gratis på födelsedagen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
Das hört sich hervorragend an.
Alles Gute zum 80. Geburtstag, liebe Pippi Langstrumpf. Ja, das war meine Hommage an Pippi Langstrumpf. Und wer noch mehr von ihr sehen möchte, der kann dieses Jahr auf die Freilichtbühne nach Nettelstedt gehen. Dort wird im Kinderstück Pippi Langstrumpf gespielt, ab Pfingstsonntag. Und auf der Freilichtbühne Kallewart gibt es Ronja Räubertochter, ebenfalls von Astrid Lindgren.
Oh, da ist aber Astrid Lindgren,
Astrid Lindgren ist
dieses Jahr.
Toll, überall.
Toll, gehen wir hin.
Gehen wir hin.
Ja, vielen Dank, Claudia. Das war wirklich ganz toll. Ich glaube, ich muss Pippi auch noch mal wieder lesen.
Mhm.
Und ja, weiter geht's im Programm mit ein paar Veranstaltungstipps aus der Region.
So, jetzt kommen wir zu den Veranstaltungstipps. Ich fange mal an mit einer Lesung in der Bücherstube in Lübbecke. Am 24.06. um 20 Uhr liest Doris Oetting Entscheidung auf Norderney. Doris Oetting kommt ursprünglich aus Lübbecke tatsächlich.
Ach so.
Und das ist ihr sechster Roman jetzt schon, ein Thriller, der, wie der Titel sagt, auf Norderney spielt. Maja macht Urlaub, trifft dort ihre Bekannte Caro, so rum geht's. Und Caro ist ein bisschen seltsam und drängt Maja immer weiter von ihrem Leben und von ihren Kindern ab. Und das Ganze nimmt eventuell kein gutes Ende.
Ja,
vielleicht.
Norderney hast du ja auch gute Beziehungen.
Norderney ist immer wieder eine Reise wert, obwohl, wenn ich jetzt den Thriller so lese, weiß ich nicht, ob ich da... Okay, Doris Oetting live am 24.06. um 20 Uhr in der Bücherstube in Lübbecke.
Ja, meine geht ein bisschen aus der Region raus, aber es ist ja Sommerzeit und Hamburg ist immer eine Reise wert.
Ja.
Literatur Ahoi heißt eine Veranstaltungsreihe in Hamburg. Und wir haben ja gerade eben das neue Buch von der Katharina Hagener vorgestellt. Und das wird auch, da hat man dann mal die Möglichkeit, die Autorin hautnah zu erleben. Und zwar ganz besonders schön, finde ich, da werden drei aktuelle literarische Werke mit dem Fahrgastschiff MS Commodore auf einer Elbfahrt vom Hafen entlang der Ufer Richtung Meer da vorgestellt.
Das klingt und, spannend.
Ja, es lesen drei Autoren, die auch wirklich alle aus Hamburg sind. Das ist Friederike Kreff mit ihrem Erzählband Frau Zilius legt ihr erstes Ei an einem Donnerstag.
Hört sich spannend an, ja.
Dann Johann Scherer, der hat einen Roman, der heißt Play, von Kampf zwischen Balance zwischen Selbstverwirklichung und familiärer Verantwortung.
Okay. Mhm.
Und dann eben den Buch. die Katharina Hagener, die wir ja gerade erst vorgestellt haben mit ihrem vierten Roman Flusslinien. Mhm. Es wird sicher ein unvergesslicher Abend, stelle ich mir vor, da am noch langfahren
ja, auf Schiff, der Elbe. Ja, auf der Elbe,
ist am 1.7., also am 1. Juli um 19.30 Uhr ab Ableger Altona Fischmarkt.
Ja, dann auf nach Hamburg.
Auf nach Hamburg.
So, heute ist unsere letzte Sendung und unser Mann in der Regie, der Reinhard, der geht weg und der Roman, die Veranstaltung, die ich jetzt vorstellen möchte, spielt in Bielefeld im Lokschuppen und der Roman, der da gelesen wird, spielt ebenfalls in Bielefeld. Tödlicher Hermannsweg von Andrea Boge ist ein Debütroman und in dem Krimi unternimmt eine Gruppe von 5 Schulfreunden eine 3-tägige Wanderung durch den Teutoburger Wald, also ganz heimatnah. Am Ende des Ausflugs, dem Anfang der Geschichte, liegt eine der Frauen tot am Fuß der Sparrenburg. Ein Unfall, ein Suizid oder ein Mord, man weiß es nicht. Das Besondere an dem Roman ist, die Aufklärung wird dank der Homöopathie und Pflanzenkenntnisse der beiden Bielefelder Kommissare Manuel Hannemann und Hilde von Lingen entscheidend unterstützt.
Ganz zufällig
klinken diese Namen wie die zwei prominenter Persönlichkeiten der Medizingeschichte, Samuel Hannemann und Hildegard von Bingen. Also ja. Purer Zufall.
Aber ja. Sollen wir ihn dann überhaupt noch nach Bielefeld lassen?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, er muss hier bleiben.
Auf jeden Fall, die Sparrenburg ist schon mal
Sparrenburg Terror, ist gestrichen.
Gestrichenes Terrain, ja.
Ja, am 17.06. im Lokschuppen Bielefeld, der tödliche Hermannsweg. Gleich gibt's noch Neues aus dem Literaturbetrieb. Wir machen gleich weiter.
Ja, zum Schluss haben wir jetzt noch ein paar Neuigkeiten aus dem Literaturbetrieb, wobei so ganz neu ist mein Thema jetzt nicht mehr, denn es geht um KI. Ja, KI ist dabei, die Literaturbranche grundlegend zu verändern. Es stellen sich Fragen nach Chancen, Risiken, macht KI den Kreativen wie Autoren, Illustratoren, Lektoren Konkurrenz, wird sie diese womöglich zum Teil verdrängen und was ist eigentlich mit dem Urheberrecht?
Also diese Ängste kann man verstehen.
Ja, finde ich auch. Viele Kreative sorgen sich um ihr geistiges Eigentum. So sieht es auch Katharina Oppenbrink von der Initiative Urheberrecht. Die 140.000 Kreative aus den Bereichen Publizistik, Film, Musik, Kunst und Journalismus vertritt. Sie fordert von der Bundesregierung klare Regularien. KI könne zwar in großen Mengen Daten analysieren und neue Werke generieren, aber kreative Energie, die aus menschlicher Vorstellungskraft und Lebenserfahrung hervorgehe, die könne sie nicht ersetzen. Was definitiv stimmt.
Ja.
KI brauche Kunst, um zu funktionieren, aber Kunst braucht keine KI. Das finde ich einen ganz wichtigen Satz.
Mhm.
Besonders spannend sei die Interaktion zwischen Mensch und KI, meint der KI-Forscher Patrick Kraus. Hier könnten auch völlig neue Formen von Kreativität entstehen. KI werde den Buchmarkt verändern, so ist Kraus sicher, sowohl im Schreibprozess als auch in der Vermarktung. KI, so bleibt am Ende festzustellen, ist eine Riesenchance, nur birgt sie halt Risiken, die sich nicht alle werden regeln lassen können. Und umso mehr bedarf es der Achtsamkeit und der Transparenz im Umgang mit den schier unbegrenzt erscheinenden neuen Möglichkeiten. Dem kann ich nur zustimmen.
Ja, in allen Bereichen bei KI.
Ja.
Ja, und dann habe ich gelesen, dass zum 150. Geburtstag auch die 3 Fragezeichen Thomas Mann ehren mit einem eigenen Buch.
Wie bitte?
Ja.
Da sehe ich jetzt ja nun gar keine Verbindung.
1238, der heißt Das Geheimnis der 7 Palmen.
Ah.
Da ermitteln wieder Justus Jonas und seine Freunde. Es fängt damit an, also warum wurde bei John Lehmann eingebrochen? Als Justus dem älteren Nachbar zur Hilfe eilt, wird er selbst überrumpelt. Wer ist die dunkle Gestalt? Justus konnte nur eine Person in einem Umhang mit einer Schiebermütze und einer Sonnenbrille erkennen. Und was wollte dieser jemand bei Herrn Lehmann? Bald steht fest. Die kleine Bibliothek wurde verwüstet, die wertvolle Ausgabe eines Romans von
Thomas Mann
fehlt.
Unglaublich. Unverschämtheit.
Ja. Ja, und die Ermittlungen führen Justus, Peter und Bob nach Pacific Palisades, denn zu dem Haus, das Thomas Mann erbaut hat, erbauen ließ.
Das stimmt
und,
ja wirklich.
Ja, das stimmt ja. Und in dem Haus Seven Palms lebte ja der deutsche Literatur-Nobelpreisträger bis 1952. Deshalb das Geheimnis der sieben Palmen. Was die drei dann rausfinden, das muss man natürlich lesen. Aber es ist toll, ganz nebenbei und spielerisch vermittelt Autor Marco Sonnleitner ganz viel Wissenswertes über Thomas Mann und seine Zeit im Exil in den USA.
Tolle Idee. Ja. Ich bin begeistert. Ich lese es auf jeden Fall.
Ich auch.
Ja, das war sie, unsere letzte Sendung Literatur pur. Wir danken Ihnen, unseren Zuhörern, dass Sie uns so lange die Treue gehalten haben. Und ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen den ein oder anderen Literaturtipp mitgeben. Wir danken natürlich auch Hans Brink, der die Sendung damals zusammen mit seiner Frau Marie ins Leben gerufen hat. Und wir danken natürlich Reinhard Schumacher für viele, viele Jahre Regie und Technik. Ohne ihn wäre dieses Format so nicht möglich gewesen. Ja, wir sagen Tschüss, wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer. Machen Sie es gut.
Machen Sie es gut. Tschüss!